Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich habe für diese Sendung einen Roman gelesen, der mich richtig umgehauen hat. Ein kraftvolles, verrücktes, bilderstarkes, sehr persönliches Buch. Den neuen Roman des Büchner-Preisträgers Josef Winkler. Und er hat mir im Gespräch über den Roman auch erzählt, wie für ihn als Kind das Lesen begonnen hat, in einem Dorf in Österreich.
Ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe mich sehr früh also für Literatur interessiert. Das hat also mit einer ganzen Stange von Karl-May-Büchern begonnen. Zu dieser Zeit ist in die österreichische Provinz sind also die Karl-May-Filme mit Bea Priess und Lex Barker gekommen. Das war ein großes Glück. Auf die Art und Weise bin ich draufgekommen, dass es überhaupt Karl Maybücher gibt. Und dann habe ich mit gestohlenem Geld aus meinem Elternhaus, habe ich also zu lesen begonnen. Das war mein Glück.
Ja, er hat seinen Eltern immer wieder Geld gestohlen, um sich Bücher kaufen zu können. Auch davon erzählt der Schriftsteller Josef Winkler in seinem neuen Roman. Und Sie hören ihn gleich hier im Gespräch darüber. Der Roman heißt »Das Glück ist ein Engel mit ernstem Gesicht«. Es gibt viele Teufel im neuen Roman von Josef Winkler und es gibt Engel, unter anderem einen aus Blech. Vor allem aber gibt es eine Schwester, deren Geschichte erzählt wird. Eine Geschichte auch von der Nähe zwischen zwei Geschwistern bei sehr viel Gewalt und Grobheit und Bosheit um sie herum in einem Dorf in Österreich. Josef Winkler, der wurde 2008 mit dem angesehensten deutschen Literaturpreis ausgezeichnet, mit dem Büchnerpreis. Und das war eine der vielen Ehrungen hier bei uns oder eben in seinem Heimatland Österreich. Ich habe vor der Sendung mit Josef Winkler gesprochen und ihn zuerst nach dem Titel seines Romans gefragt. Das Glück ist ein Engel mit ernstem Gesicht. So ein Titel, finde ich, macht gleich einen ganz weiten Raum auf, wenn man das hört, Glück oder Engel. Aber auch durch den starken Rhythmus dieses Satzes. Josef Winkler, warum haben Sie Ihrem Roman diesen Titel gegeben in dieser Form?
Den Titel hat mir jemand also zugespielt und zu einem Zeitpunkt, wo ich schon mitten im Text war, und dann habe ich gespürt, also der könnte fürs Buch passen und immer wieder mit diesem Titel vor Augen und also auch mit der Geschichte meiner Schwester hat sich dann mehr und mehr dann im Laufe der Zeit herausgestellt, das ist der einzige, das ist der richtige Titel und muss peinlicherweise sagen, aber das muss ja nicht peinlich sein und mir selber schon gar nicht. Über diesen Titel freue ich mich jeden Tag.
Er ist auch wirklich schön und zieht einen wirklich hinein in dieses Buch, das eben, wie gesagt, viel von ihrer Schwester Marie erzählt. Sie haben ja aus ihrer Familiengeschichte und aus ihrem Herkunftsort Kamering in Kärnten so eine ganze literarische Welt gemacht, indem sie immer wieder über diese Welt geschrieben haben, in vielen ihrer fast 30 Bücher. Würden Sie uns auch sagen, welche Rolle hat denn Ihre Schwester bisher gespielt in Ihren anderen Büchern?
Meine Schwester taucht in den anderen Büchern so peripher ungefähr auf, also wie eben meine anderen männlichen Geschwister. Aber was Sie schon angedeutet haben, also ich habe einen, was den Stoff betrifft oder das Material, wie man so sagt, also einen sehr, sehr eingeschränkten, begrenzten Bereich. Mein literarisches Universum ist nicht viel größer als ein Dorffriedhof. Das muss nicht unbedingt das eigene sein. Ich war mal in Mexico City zu Allerheiligen und zu Allerseelen beim Dia de los Muertos auf einem kleinen Friedhof am Fuße des Vulkans Popocatépetl. Und dort an diesem Allerheiligentag beim Dia de los Muertos waren die Gräber über und über mit weißen, gelben, orangen Tagetes geschmückt und mit meterlangen Kerzen. Und der Friedhof war durch die vielen Kerzen sogar warm, ganz warm. Und da habe ich gesehen, bei den einzelnen Gräbern, da haben Männer mit Eisenstangen ins Grab hineingestochert, immer wieder. Und dann haben wir gefragt, was das für eine Bedeutung hat. Und dann hat man zu uns gesagt, um den Geist, um die Seelen der Toten aufzuwecken. Und das habe ich als eine Metapher für mein eigenes Schreiben genommen. Also wie gesagt, also mein Universum ist klein, der Stoff, aber mich interessiert also beim Schreiben dieses immer tiefer gehen, immer weiter und tiefer hineinbohren in eine Geschichte, in eine Welt, die ich, also um überhaupt schreiben zu können, sehr genau können muss, damit die Sprache dem also auch gerecht wird. Und das verstehe ich als ein ganz wichtiges Bild für mich und deswegen habe ich mich, um es so auszudrücken, nicht geschämt, also diese Geschichte noch einmal zu wiederholen. Noch einmal holen und dann schauen, was kommt da jetzt raus, nachdem in dieser Geschichte neben mir diese ganz besondere Schwester auch im Mittelpunkt steht.
Dieses Bild, was Sie uns gerade geschildert haben von den Eisenstangen, mit denen man einen Gräber stochrat, ich verstehe, dass sie dieses Bild erreicht hat, weil das ihre Methode tatsächlich tief in die Erde, in die Geschichten auch der Toten hineinzugehen, finde ich für mich sehr gut erfasst. Auch die Energie ihrer Methode. Aber zu ihrer Schwester, Sie beschreiben sie als jemand, sie war 5 Jahre älter als sie und ihre Schwester war jemand, wenn ich das aus ihrem Roman richtig herausgelesen habe, die sie auch öfter ja beschützt hat, auch vor der Härte in ihrer Familie.
Ja, besonders also in der Kindheit. Sie war ja die Ältere. Also ich habe im Ganzen 5 Geschwister, also mit der Schwester. Und die Schwester und ich waren eben ganz andere Menschen. Meine Mutter hat immer wieder zu mir gesagt, also Seppel, bei jedem Fest drehst du durch. Mhm. Ich habe mich also in der Kindheit schon von diesen Lügen nicht täuschen lassen. Und meine Schwester, bei der man ja als 28-Jährige haben die Ärzte der Psychiatrie bei ihr eine unheilbare Schizophrenie festgestellt, die war eben auch anders. Und unser beider Anderssein, das hat uns natürlich auch miteinander, was das tägliche Verständnis betrifft und so weiter, verbunden. Und deshalb ist es auch mir möglich gewesen, also gerade sie in diesem Buch, sie ist vor ein paar Jahren gestorben, in den Mittelpunkt zu stellen. Und das Schreiben war diesmal, sowohl dieses Buch über 400 Seiten hat, das Schreiben von diesem Buch ist mir diesmal sehr, sehr leicht von der Hand gegangen. Das hat mich eigentlich selber überrascht.
Ihre Schwester, Sie haben es gesagt, bei ihr wurde Schizophrenie diagnostiziert. Sie hatte viel mit psychischen Problemen zu kämpfen, war immer wieder in der Psychiatrie, wurde in ihrem Heimatdorf eine Depperte genannt, wie Sie auch schreiben. Wie hat man denn in ihrem Dorf auf psychisch Kranke geschaut?
Ja, also meine Schwester hatte ja keine Beziehung zu, wirkliche Beziehung, also eine reale zu einem Mann gehabt, die hat immer wieder auch, leider auch den anderen erzählt, dass sie immer wieder vor jemanden besucht wird. In der Nacht auch und auch im Winter, da hat sie das Fenster nicht abgeschlossen, sondern hat einfach einen Ziegel vors Fenster geschoben, sodass jemand von außen das Fenster hat aufdrücken können. Und dann hat sie halt auch öfter gesagt zu mir und auch zu den anderen, zu mir hat sie gesagt, also schau Seppel, auf meinem Nachthemd ist schon wieder ein Fleck, er ist wieder da gewesen. Die anderen haben sie ausgelacht und eine Zeit lang ist sie in diesem Sinne auch von meiner Mutter bedrängt worden. Eines Tages habe ich halt der Mutter gesagt, dass ich das nie mehr hören will und die hat auch 20 Jahre lang also durchgehalten und hat nichts mehr Spöttisches drüber gesagt, während die anderen eigentlich bis zu ihrem Tod weitergetan haben und sie eine Depperte, eine Verrückte genannt haben.
Sie erzählen von unglaublich viel Härte, mit der Sie groß geworden sind, Ihre Schwester groß geworden ist, die überhaupt geherrscht hat in diesem Dorf, also in den 50er und 60er Jahren, in denen Sie dort groß geworden sind. Da könnte ich jetzt endlos Beispiele anführen. Ich greife mal eins raus. Ihr Lehrer Emanuel Wenger hat Sie wohl immer, schreiben Sie, den 0, Josef genannt, also eine Null, und immer gedroht, er würde ihnen den Arsch ausreißen und ins Gesicht schmeißen. Also wenn das schon der Lehrer sagt, kann man sich vorstellen, was für ein Ton sonst in Ihrem Dorf geherrscht hat. Sie haben jetzt so viel über dieses Dorf, über diese Welt geschrieben. Was würden Sie sagen, woher kam diese Brutalität?
Dieser Lehrer, dem ist es ja gelungen, natürlich also mit Hilfe der zuständigen Behörde, dem sogenannten damaligen Kärntner Landesschulrat, ist es ihm gelungen, dass wir Bauernsöhne und Arbeiterkinder, dass wir, damit er eine Oberstufe in einer Dorfvolksschule gründen konnte, eine Oberstufe, dass wir 8 Jahre lang in dieser Dorfvolksschule bleiben, während meine älteren Geschwister in die sogenannte Hauptschule gegangen sind, mussten wir in der Dorfvolksschule 8 Jahre lang bleiben, also haben kaum etwas gelernt, während er seine eigenen Kinder ins Gymnasium geschickt hat und er hatte dadurch einen sehr schönen Job in diesem Dorf. Aber ich bin meinen Weg gegangen, ich habe mich sehr früh also für Literatur interessiert, das hat also mit einer ganzen Stadt Stange von Karl-May-Büchern begonnen. Zu dieser Zeit ist in die österreichische Provinz sind also die Karl-May-Filme mit Bea Priess und Lex Barker gekommen. Das war ein großes Glück. Auf die Art und Weise bin ich draufgekommen, dass es überhaupt Karl-May-Bücher gibt. Und dann habe ich mit gestohlenem Geld aus meinem Elternhaus, habe ich also zu lesen begonnen. Das war mein Glück. Und eines Tages, bevor ich diese Karl-May-Bücher gekauft habe, habe ich meine Mutter, die nie ein Buch gelesen hat in ihrem Leben, habe ich sie einmal gefragt, ob sie mir, wie der Lehrer seinen Söhnen, Geld für ein Buch geben kann. Und sie hat dann gemeint, also für Bücher haben wir kein Geld. Also das war ein Schock für mich, also einer der größten überhaupt. Und dann habe ich, als diese schönen Karl-May-Bücher da, diese Taschenbücher gekommen sind, habe ich eben da im eigenen Elternhaus zu kriminellen Mitteln gegriffen und habe mir Geld für Bücher gestohlen über Jahre lang, also mit 14, 15 immer noch. Und da habe ich Geld gestohlen vom Vater für Bücher. Da habe ich mit 14, als ich ein 14, 15-jähriger Bauernjunge war, habe ich also Camus gelesen, habe ich die Hornissen von Handke gelesen. Ich habe Hemingway gelesen, ich habe Sartre gelesen, ich habe Peter Weiß gelesen und ich habe sehr, sehr früh gewusst, was mich für mein ganzes Leben bis zu meinem Lebensende interessieren wird. So ist es mir gelungen, aus dieser Welt rauszukommen. Mhm. Aber die anderen, die in der Dorfvolksschule bis zur 8. Klasse geblieben sind, die konnten diesen Weg nicht gehen. Also die konnten, weil sie nur eine 8-klassige Dorfvolksschule hatten, konnten sie nicht einmal eine Lehre beginnen. Das sind dann Lastwagenfahrer, Hilfsarbeiter geworden. Mhm. Und das beschäftigt mich heute noch.
Herr Winkler, Sie haben ja jetzt keine chronologische Lebensgeschichte Ihrer Schwester geschrieben. Auch wenn ihr Tod dann in einem psychiatrischen Pflegeheim im letzten Teil des Romans im Vordergrund steht. Ihr Roman hat 8 Kapitel. Ich würde sagen, er ist eher so etwas wie ein immer neu ansetzendes Umkreisen von Figuren und von Themen. Wie würden Sie die Struktur Ihres Romans beschreiben?
Ich hatte oft also ein Wort also vom großen Schweizer Dichter Gerhard Mayer vor Augen, der von einem Prosateppich gesprochen hat. Mhm. Und diesmal glaube ich, das erste Mal bei einem Buch von mir ist es, also das ist natürlich eine Selbsteinschätzung, ist es mir gelungen, nicht mehr so metaphorisch verkorkst zu schreiben oder auch die Anekdoten aneinander zu reihen, sondern diesmal, so wollte ich das entstehen lassen, ist es mir vielleicht gelungen, also einen Prosateppich zu entwickeln, wo es bestimmte, so wie das Wort Teppich auch schon sagt, Ornamente gibt, die dann miteinander verbunden und verknüpft werden und es dadurch ein ganz anderes Gesamtbild gibt zum Anschauen, zum Lesen, als bei meinen vorhergehenden Büchern, wo ich, wie ich gesagt habe, vielleicht zu sehr metaphorisch verkorkst und die einzelnen Anekdoten aneinandergereiht habe, lose aneinandergereiht habe, die eben damals noch nicht so verbunden waren, wie es mir vielleicht jetzt gelungen ist.
Herr Winkler, ich habe mich beim Lesen immer wieder eines gefragt. Sie erzählen von so viel Hartherzigkeit und Geiz und Gier und Bosheit und Lieblosigkeit im Zusammenleben von Menschen. Gleichwohl hat das Lesen Ihres Buches jetzt eigentlich nichts Niederdrückendes. Im Gegenteil, hat es eher was Befreiendes, fand ich jetzt beim Lesen. Ich finde es ganz schwer, das zu erklären, wie das zustande kommt. Ich weiß nicht, können Sie es erklären?
Ich also kann es auch also schwer erklären, aber es dürfte wohl auch damit zu tun haben, dass eben meine Schwester, die Zuneigung zu der Schwester da eine große Rolle spielt und es gibt ja dann doch einige Passagen, also die dann doch, also ja, die einem sehr nahe gehen und die sehr herzlich sind und liebevoll. Es ist vielleicht auch bei all dem, was an schrecklichen Dingen also in diesem Buch stehen, ist es mein erstes Buch der Liebe.
Das sagt Josef Winkler über seinen Roman Das Glück ist ein Engel mit ernstem Gesicht. Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen mit 430 Seiten. Herr Winkler, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke ebenfalls. Dankeschön.
Die Schriftstellerin Alisha Garmisch, die drückt sich in ganz schön vielen Formen aus. Sie ist gerade unterwegs gewesen mit ihrer literarischen Girlband No Scribes, heißt die. Sie schreibt außerdem Gedichte. Der erste Gedichtband von Alisha Garmisch heißt Lustdorf. Der wurde 2020 unter die besten Lyrikdebüts des Jahres gewählt. Und gerade ist Alisha Garmischs erster Roman erschienen. Parasiti heißt der. Alisha Garmisch kommt aus einer russlanddeutschen Familie. Das macht sie auch zum Thema in diesem Roman. Meine Kollegin Corinne Orlowski hat Alicia Garmisch zum Tee trinken und reden in Berlin getroffen.
In einem Berliner Hinterhof liegt die tadschikische Teestube. Bevor man den dunklen Raum mit den aufwendig geschnitzten Holzsäulen und schweren bunten Teppichen betritt, muss man die Schuhe ausziehen. Hier rauscht der Samowar. Alicia Garmisch setzt sich auf ein Kissen am Bodentisch und bestellt Tee. Für sie ist dieser Ort lebendiger Ausdruck der großen Migrationsbewegung aus den ehemaligen sozialistischen Staaten. Denn auch Tadschikistan, das Land zwischen Afghanistan und China, war einst Teil der Sowjetunion.
Ist ja auch einfach eine koloniale Geschichte. Ist, glaube ich, auch nicht so bekannt. Deswegen finde ich es ganz schön, an so einem Ort zu sein.
Garmisch will auf die kulturelle Vielfalt im postsowjetischen Raum hinweisen. Als Mitkuratorin des Post-Ost-Cafés, einer Literatur- und Gesprächsreihe im Berliner Maxim-Gorki-Theater, aber auch als russlanddeutsche Autorin. Ob nach Tadschikistan, an die Wolga oder in die Schwarzmeerregion, viele Deutsche siedelten mit Katharina der Großen im 18. Jahrhundert ins Russische Reich über, wurden dann jedoch im und nach dem Zweiten Weltkrieg als faschistische Komplizen nach Sibirien deportiert. Nach dem Zerfall der Sowjetunion kehrten die meisten von ihnen traumatisiert zurück nach Deutschland. So auch Garmischs Familie.
Also dadurch, dass es auch in den verschiedenen Generationen verschiedene Muttersprachen gibt, ist das auch irgendwie was für mich so eher normal war, aber irgendwann merkt man halt so, es ist gar nicht so normal. Und dann beginnen so Widersprüche und Reibungen und wir sind Deutsche, aber irgendwie auch nicht.
Obwohl Russlanddeutsche ethnisch gesehen Deutsche sind, erleben sie hierzulande immer noch Ausgrenzung. Doch darüber wird wenig gesprochen. Garmisch schreibt mit ihrem Debütroman Parasiti gegen dieses Schweigen an. Darin zeichnet sie die Lebenswege dreier russlanddeutscher Frauen zwischen dem Nowosibirsk der 60er Jahre und dem Fürstenfeldbruck von heute nach. Rina, ihre Tante Walli und ihre Großmutter Lydia. Die verstummt von einem Tag auf dem nächsten und Rina beginnt, Fragen zu stellen.
Ja, es ist jetzt nicht so viel erfunden in dem Buch, aber ich habe eben viele Interviews geführt, ganz viele Geschichten gesammelt, aber die Figuren, die sind quasi aus diesen Geschichten zusammengeflossen.
In Zeitsprüngen erzählt Garmisch von generationsübergreifenden Traumata, der Deportation Lydias, ihrer Ehe und den vielen Parasiten. Den ganz realen, Flöhen, Läusen und Wanzen in den Baracken in Sibirien, sowie den metaphorischen, von Männern, die die Frauen aussaugen.
Also eigentlich spricht man das ja ein bisschen anders aus dem Russischen, Parasiti, also mit dem Ü. Also Parasit ist halt ein Wort, das natürlich so im Deutschen und Russischen funktioniert und man es einfach verstehen kann. Und dadurch auch so diese Verschwimmung, Verschränkung, Vermengung der beiden Sprachen, die einfach für die Russlanddeutschen ja typisch ist.
Zum Verständnis der eingedeutschten und transliterarisierten russischen Wörter im Text hilft das sogenannte kleine russlanddeutsche Inventar, ein Glossar hinten im Buch. Der Roman zeigt eindrücklich ein eigentümlich intensives Familienleben. Zwischen den Generationen wird viel geschwiegen, aber in erster Linie, um den anderen zu schonen. Ein zugewandtes Schweigen. Um es aufzubrechen, wird Garmisch eine spannende literarische Figur als Vermittlerin, die Tante.
Ich habe das schon so ein bisschen an wie so eine verschobene Matryoshka gedacht. Also so die Tante als Figur finde ich super wichtig. Und ich finde, es ist irgendwie eine schöne, auch widerständige Figur auf eine Art, die vielleicht mit auch gewissen Erwartungen brechen kann oder die vielleicht auch in die Familie neue Themen reinbringt.
Bereits in ihrem preisgekrönten Lyrikdebüt hat sich Alicia Garmisch mit ihren Wurzeln auseinandergesetzt. Lustdorf ist ein fiktiver Dialog mit ihrer Großmutter. Ihre Biografie und lyrische Sprachkraft bringt sie aber auch in ihr aktuelles Projekt ein, die literarische Girlband No Scribes.
We're all girls, we are all these girls aus den 90ern und Nullerjahren, die unsere kleine Hölle waren.
Garmisch kommt gerade von Auftritten in Mannheim, Köln und Hamburg.
Ja, das war sehr aufregend. Also als wir die Idee hatten, haben wir immer so gescherzt, haha, irgendwann gehen wir dann auf Tour. Und jetzt machen wir es.
Gemeinsam mit den Autorinnen Raphael Rett und Paula Fürstenberg will sie aus dem klassischen Lesungsformat ausbrechen.
Wir sehnen uns eigentlich so nach ein bisschen mehr Gemeinschaft und Miteinanderarbeit. Das, was bei Film und Theater und so voll selbstverständlich ist, das ist ja in der Literatur nicht unbedingt der Fall.
Girlpower-Regel Nummer 3. Sei stark. Wir beißen uns in die Wangen, bis wir bluten. Dann tupfen wir uns gegenseitig die Wut weg, stärken uns in Nischen. Für jede eine.
Ob als Kuratorin, Lyrikerin, auf der Bühne oder nun in der Prosa. Alicia Garmisch arbeitet mit der Sprache gegen Fremdzuweisungen. Auch, weil sie ihre Wurzeln nicht vergessen hat.
Alicia Garmischs Roman Parasiti ist im Verlag Woland und Quist erschienen mit 240 Seiten. 24 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Bestseller-Autorin Annika Landsteiner, die hat einen neuen Roman vorgelegt unter dem Titel Träume aus Salz. Und der S. Fischer Verlag, der sagt zu diesem Roman, das sei ein berührendes Buch über weibliche Intuition und Geheimnisse, für die es keine Worte gibt. Meine Kollegin Lynn Ruschka hat diesen Roman für uns gelesen. Hallo Lynn, sei willkommen.
Hi.
Bevor wir über das Buch selbst reden, was für eine Art Autorin ist denn Annika Landsteiner?
Also Annika Landsteiner hat 2021 ihren ersten Bestseller gelandet mit einem Roman zu häuslicher Gewalt. Der hieß So wie du mich kennst. Und eigentlich seitdem wehrt sie sich so ein bisschen gegen diesen Frauenliteraturstempel, der jetzt ja auch gerade mit dieser weiblichen Intuition, da denkt man gleich ich glaube gegen den, also das verstehe ich auch, weil es nur, weil es um weibliche ProtagonistInnen geht, ist das irgendwie ein bisschen schwach, wenn man dann immer sagt, ja okay, Frauenliteratur. Ich glaube gegen den Stempel der Unterhaltungsliteratur, gegen den sollte sie sich nicht wehren. Ich finde auch, sie ist ein gutes Beispiel, wie man sich eben heutzutage als Autorin auf dem deutschen Buchmarkt einfach ja so ein bisschen exponieren muss, also vermarkten muss. Also sie war früher Reisebloggerin, sie hat diverse Podcasts gemacht, sie hat einen Newsletter, für den man bezahlen muss, wenn man den bekommen will, und sie gibt auch Schreibworkshops. Also sie ist auch einfach gut beschäftigt neben dem Schreiben, würde ich sagen.
Und wenn sie schreibt, wie in diesem neuen Roman Träume aus Salz, worüber schreibt sie da, worum geht's?
Also es geht eigentlich um den ersten Urlaub als junges Paar. Das kann ja immer ein bisschen heikel sein, wenn man zum ersten Mal in den Urlaub fährt.
So und viel Zeit miteinander.
Ja, genau, genau. Und hier fahren eben eine junge Deutsche und ein Amerikaner auf eine namenslose griechische Insel. Und Flo, die Frau in dem Paar, wird dann auf dieser Insel von Träumen heimgesucht und schlafwandelt über diese Insel. Und Landsteiner hat mich am Anfang richtig gefesselt und ich war so, okay, was ist jetzt hier los? Irgendwie ist es so Psycho-Thriller, irgendwie total die Atmosphäre auf dieser heißen Insel war ein bisschen gruselig. Und dann passiert aber einfach gar nichts. Nichts.
Wie? Nichts?
Nichts.
Und was treibt dann den Roman voran, wenn nichts passiert?
Also die Protagonistin, die treibt vor allem um, dass sie eben ihre Schwester vermisst. Also von der hat sie sich so ein bisschen entfremdet. Das ist auch so ein Thema Landsteiners. Also auch in diesem Bestseller-Roman von 2021 ging es eigentlich um so eine schwesterliche Beziehung. Und diese Schwester hier in diesem Roman, die ist Astrologin und Flo kann sie eigentlich nur noch über diesen Newsletter, für den man auch bezahlen muss, also es geht irgendwie immer um Newsletter, für die man bezahlen muss, quasi da kann sie sie noch verfolgen und ihre quasi Wahrsagerei zu Sternzeichen und Aszendenten sozusagen liest sie dann mit. Und als sie auf dieser griechischen Insel dann eine echte Wahrsagerin trifft, fühlt sie sich natürlich zu der hingezogen. Und da, also dieses Wahrsagerthema, das fand ich schon schön gemacht von Landsteiner. Also das ist ja einfach in im Internet so eine, diese wütende Suche nach dem, was das bedeutet, mein Sternzeichen für meine Beziehung und für mein Leben und so. Und das hat Landsteiner schön vorurteilsfrei gemacht und auch so ein bisschen magischer Realismus ist dabei, weil diese Wahrsagerin, diese griechische, kann dann auch wirklich wahrsagen und kann die Zukunft voraussagen. Ja, aber ansonsten war es ein bisschen Schreibwerkstatt.
Magischer Realismus ist ja schon mal ein Stichwort zum Stil. Wie ist es überhaupt gemacht, literarisch?
Ja, das ist, weil ich ja gerade sagte, Schreibwerkstatt. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich bin bei Annika Landsteiner in der Schreibwerkstatt gelandet. Also die Handlung hat mich ja am Anfang gecatcht und dann halt komplett verloren. Und dann haben mich die Metaphern, die da wirklich ja auch wahrscheinlich mit sehr viel Liebe und Arbeit reingearbeitet wurden, aber immer so rausgehauen, weil ich immer so, die schreien dann so, ich bin eine Metapher, guck hierher. Und ich war immer so, was heißt denn das jetzt? Weil dann zum Beispiel, jetzt ein Beispiel habe ich für dich rausgesucht, beim wichtigsten Punkt, wo man eigentlich was über die Familiengeschichte erfährt von der Flo, wo man ja die ganze Zeit drauf wartet, was ist mit dieser Schwester los? Da sagt dann die Flo, ja, dass ihre Familiengeschichte sei eigentlich die perfekte Reizwortgeschichte aus drei Wörtern. Papa, salzig, Jack Russell. Und da Reizwortgeschichte, das ist ja so eine Übung, die man eigentlich in Schreibworkshops macht, wo man eben drei Wörter zieht und dann aus diesen Wörtern die quasi in seinen Text einbauen muss und wo man irgendwie kreativ davon beeinflusst wird. Aber das hat mich auch, das war so am Fehl am Platz, dass ich dann dachte, okay, ist das jetzt hier eine Metaebene, die Landsteiner aufmacht? Hat sie einfach vielleicht bei ihrem eigenen Schreibworkshop diese drei Wörter gezogen und daraus jetzt ihren Roman konstruiert? Also das hat mich immer total rausgehauen, diese Schreibart eigentlich.
irgendwas in Sicht, was dieses neue Buch der Bestseller-Autorin Annika Landsteiner retten könnte oder
es,
nicht?
Ja, es ist ja jetzt auch mein subjektiver Geschmack. Also objektiv kann man ja auch sagen, könnte man ja auch argumentieren, es ist ja auch nicht schlecht. So eine Geschwisterbeziehung kann einen natürlich auch das ganze Leben beschäftigen und einen in Träumen heimsuchen. Das kann ja, also ich will jetzt gar nicht, ich bin ja gar nicht dagegen, dass irgendwie auch das Alltägliche ein Psychothriller sein kann.
Ist ja die Frage, wie es erzählt wird.
Genau, und das ist, glaube ich, das größte Verbrechen, was man mir antun kann. Ich liebe Unterhaltungsliteratur, aber eben Literatur, die Unterhaltungsliteratur ist, aber eben versucht, was anderes und noch mehr zu sein und dann deswegen nicht mehr unterhaltend ist. Das ist wirklich für mich das Schlimmste. Ich habe mir ja eigentlich echt gewünscht, dass es so ein Sommerhit ist, wie letztes Jahr von Kat-Erin Rubik, Furie. Da geht es auch um weibliche Intuition und es gibt Mord und Totschlag. Und da hat man wirklich diese flirrende Hitze und wird so mitgerissen. Und das hätte ich mir von Annika Landsteiner auch gewünscht.
Eine enttäuschte Lynn Ruschka haben wir gehört. Zu Träume aus Salz von Annika Landsteiner. Im S. Fischer Verlag erschien mit 304 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank, dass du deine Enttäuschung mit uns geteilt hast.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In Wolfsburg dreht sich vieles um den Volkswagen. Heute stehen Daimler und Benz im Mittelpunkt, wenn Ronald Reng unterhaltsam und hintergründig erzählt, wie sich Gottlieb Daimler und Karl Benz einen Wettlauf in die Zukunft gaben. Beide erfanden quasi zeitgleich das Automobil und leugneten sich selbst gegenüber vehement die Existenz des jeweils anderen.
Also die kannten sich definitiv. Daimler hat später sogar einen Prozess angestrengt gegen Benz. Und es gab auch zum Beispiel die große Weltausstellung in Paris 1889. Und da ist Daimler um das Auto von Benz herumgeschnüffelt und war sehr zufrieden, weil das Auto von Benz nur 3 Räder hatte und seins schon 4 Räder.
Ronald Reng liest aus seinem Bestseller »Erkenne Herrn Benz nicht«, sagt Herr Daimler. Heute Abend im Hallenbad in Wolfsburg. Michael Krüger hat sein ganzes Leben damit verbracht, im endlosen Meer der Literatur herumzuschwimmen.
Ich kann mir nicht vorstellen, was ich gemacht hätte ohne die Bücher. Also sie sind ein Halt im Leben. Ein Inhalt des Lebens, sondern ein Halt.
Als legendärer Verleger, Herausgeber, Lyriker und Übersetzer hat Michael Krüger unzählige Persönlichkeiten kennengelernt. Allein 15 AutorInnen wurden in seiner Zeit beim Hansa Verlag mit dem Literatur-Nobelpreis geehrt. Morgen hält Michael Krüger in Göttingen Rückschau auf seine mannigfaltigen Begegnungen, auf die Diskussionsrunden mit Martin Walser am verqualmten Küchentisch oder an Gerd Jonkes Mutter, die mit zerschossenem Daumen Chopin spielte. Michael Krüger ist morgen Abend im Literaturhaus Göttingen zu Gast. Junge deutschsprachige Literatur in München. Von morgen an lädt das Festival Wortspiele wieder zu temporeichen Kurzlesungen auf höchstem Niveau. Es geht um Erfolg und Erschöpfung im Zeitalter der permanenten Öffentlichkeit, eine Reise in die Welt der Toten und die Wiederauferstehung der Münchner Strezis und Großkopferten. Den Auftakt macht morgen Abend Sophia Merwald, deren Debütroman Sperrgut bereits mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet wurde, bevor er überhaupt erschienen ist.
Wenn wir gewusst hätten, wir hätten uns ein besseres Versteck gesucht. Wenn wir gewusst hätten, wir wären nicht sesshaft geworden. Wir wären mit Freude ins All geflogen, hätten Sonnenschirme als Besen benutzt. Wir hätten die Luft angehalten und wir hätten es plötzlich länger als normal gekonnt.
Wortspiele, das internationale Festival für junge Literatur. Von morgen an und noch bis Freitag im Muffatwerk in München.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Sie haben wahrscheinlich schon gehört vom Eklat um den Deutschen Buchhandlungspreis. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat 3 dezidiert linke Buchhandlungen gestrichen von der Preisträgerliste für dieses Jahr. Diese Streichung wird weithin verstanden als politische Einflussnahme, weil es eben um linke Buchhandlungen geht. Ein Buchhändler in Essen sollte auch ausgezeichnet werden und der hat nun gesagt, ich nehme diesen Preis nicht an. Wegen dieser Streichung. Dennis Hasemann ist das, der Inhaber von Schmitz, die Buchhandlung in Essen. Und der ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Hasemann.
Schönen guten Tag, Herr Mayer.
Dann sagen Sie uns doch bitte nochmal genauer, warum wollen Sie jetzt den Deutschen Buchhandlungspreis nicht annehmen?
Also mir geht es grundsätzlich komplett gegen den Strich, dass in die Arbeit einer unabhängigen Fachjury reingefuscht wird, nachträglich und mit einem Verfahren, was sozusagen wirklich für Extremisten und für Terrorismusbekämpfung eigentlich angedacht ist, dieses sogenannte Haber-Verfahren, was der Verfassungsschutz anwenden darf, um präventiv zu schauen, ob Fördergelder an Extremisten oder an Terroristen vergeben wird. Und
dieses Verfahren, um das kurz zu erklären, wurde hier eingesetzt und die Begründung ist ja auch von Kulturstaatsminister Weimar, gegen diese drei gestrichenen Buchhandlungen würden verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vorliegen. Das überzeugt Sie auch nicht als Begründung?
Auf gar keinen Fall. Denn zum einen ist ja völlig intransparent, was da überhaupt vorliegen soll. Ja, die Erkenntnisse sind weder bekannt. Jetzt lehne ich mich einfach weit aus dem Fenster und behaupte einfach mal, dass diese Kolleginnen jetzt, das sind natürlich politische Buchhandlungen, aber ich glaube, weit weg davon entfernt, nach außen hin extremistisch zu sein oder in irgendeiner Form radikal zu sein. Also von daher entbehrt das schon einer Grundlage. Das andere ist natürlich eben auch, dass ich dem Urteilsvermögen der Jury da einfach vollkommen folgen würde, die sich einfach unglaublich intensiv natürlich und monatelang mit der Entscheidungsfindung da auseinandergesetzt haben. Das hat man jetzt ja auch mit dem Jury-Statement, das ja jetzt gestern veröffentlicht wurde, nochmal bestätigt bekommen im Grunde genommen.
Jetzt ist es so, es gibt so verschiedene Kategorien bei diesem Buchhandlungspreis und besonders umsatzstarke Buchhandlungen, die bekommen beim Deutschen Buchhandlungspreis kein Preisgeld, aber ein Gütesiegel als Auszeichnung. Sie hätten auch so ein Gütesiegel bekommen ohne Preisgeld, weil Sie eben so viel Umsatz machen mit Ihrem Laden. Jetzt könnte man sagen, da verzichten Sie auch nicht auf so viel, wenn Sie eh kein Preisgeld bekommen hätten. Mhm.
Ja, das erkläre ich gerne. Ich verzichte natürlich dennoch auf einiges. Natürlich auf das Preisgeld muss ich jetzt an dieser Stelle nicht verzichten, aber ich verzichte zum einen auf eine kulturelle Auszeichnung, auf eine gesellschaftliche Auszeichnung, die für mich einen sehr großen Stellenwert genießt. Es ist für uns im Buchhandel, als Buchhandlung, ist es einfach die größte Auszeichnung, die wir so in Deutschland erhalten können. Und der Grundgedanke dahinter ist ja einfach, dass wir damit dann auch Werbung machen dürfen, dass wir Marketing betreiben dürfen, dass wir unsere Projekte, die wir hier betreiben, tagtäglich, ob es Leseförderung, ob es Kulturprogramme, Lesungen oder Konzerte sind, dass wir da natürlich einfach einen massiv großen Werbebaustein haben, mit dem wir natürlich dann da einfach vorangehen können. Und dieser bricht natürlich dann jetzt an der Stelle weg. Das andere ist natürlich auch eine persönliche Bestätigung, die, da mache ich keinen Hehl draus. Ich habe diese Buchhandlungen, die ich jetzt habe, es sind drei Stück, eine Kinderbuchhandlung dabei, habe ich Anfang 2024 erst übernommen. Und durch diese Auszeichnung habe ich natürlich schon gedacht, Mensch, das, was wir jetzt hier umgekrempelt haben, das, was wir hier umgebaut haben und so, wie wir dieses Gesamtprojekt vorantreiben, das scheint auf Gegenliebe zu stoßen. Und deswegen habe ich das natürlich auch irgendwo ein Stück weit als persönliche Anerkennung beziehungsweise dann natürlich auch als Rückmeldung dann empfunden. Und unter diesen anderen Gesichtspunkten, die jetzt dazu hingekommen sind, sehe ich das einfach nicht mehr. Das ist für mich eine komplette Entwertung mittlerweile dieses Preises.
Jetzt gibt es 10 Buchhandlungen, die dieses Gütesiegel ohne Preisgeld bekommen werden und es gibt über 100 Buchhandlungen, die neben dem Gütesiegel auch ein Preisgeld von 7.000 € bekommen beim Deutschen Buchhandlungspreis. Warum denken Sie, boykottieren nicht auch andere Buchhandlungen jetzt diesen Buchhandlungspreis nach dieser Vorgeschichte der Streichung von drei Buchhandlungen?
Das ist relativ, also zum einen ist es natürlich eine sehr persönliche Geschichte. Ich hätte auch auf diesen Preis verzichtet, wenn ich ein Preisgeld bekommen hätte. Das ist aber etwas, was ich so in meinem Jahresplan einfach, ich verbuche keine Gelder oder bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich diesen Preis bekomme, um mein Jahresprogramm und meine Buchhandlung am Laufen zu halten. Das wäre ein Goodie on top gewesen. Bei anderen Buchhändlerinnen und Buchhändlern sieht es einfach definitiv anders aus. Und da stimmt schon auch ein Stück weit dieser Begriff der Selbstausbeutung. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten da einfach auch am Rande der Machbarkeit. Wir erleben gerade ein massives Buchhandlungssterben, eine Monopolisierung, ja, großer Filialisten, die mit Partnermodellen kleinere Buchhandlungen aufkaufen. Und ja, das erzeugt Druck. Das erzeugt natürlich massiven Druck. Und wenn man überlegt, was 7.000 Euro für eine Kollegin oder einen Kollegen bedeuten an dieser Stelle. Um 7.000 Euro Gewinn zu machen, muss ich verdammt viele Bücher verkaufen. Und wenn man mal so als Beispiel, ein aktuelles Beispiel, so einen aktuellen Bestseller, den wir Buchhändler sehr, sehr lieben, ist ja Nilio Biedermann, Lazar. Das ist ein Hardcover-Buch, was für 24 Euro verkauft wird. Kolportiert wird immer natürlich, ja, wir kriegen da einen guten Rabatt im Buchhandel. Davon müssen wir aber jede Menge bezahlen. Wir bekommen, wenn wir richtig gut einkaufen, bekommen wir 45% Rabatt als kleiner Buchhändler. Ja, da müssen wir aber schon eine gute Menge abnehmen. Und davon bezahlen wir Personal, Miete, Energie, ja, ganze Lagerhaltung. Wir bezahlen im Grunde genommen ja auch die Präsenz der Bücher, die wir hier vor Ort dann einfach haben. Die Leute können einfach zu uns kommen und dieses Buch mitnehmen oder können stöbern. All das, und wenn man es mal so runterbricht, also ich habe es jetzt mal gestern runtergebrochen auf ein Hardcover bei mir in der Buchhandlung, dann liegt der Gewinn bei einem 24-Euro-Buch bei ungefähr 70 Cent bis 95 Cent.
70 und, bis 95 Cent bei einem Buch, ja, das 24 Euro kostet.
Ganz genau. Ja, und das heißt also in dem Fall, ich müsste, ja, um diese 25.000 Euro oder 7.000, entweder mehr als 7.000 Euro, 7.000 Bücher verkaufen oder mehr als 25.000 Bücher. Mhm. So, und das ist ja, und das alleine macht ja schon klar, ja, was für ein Aufwand dahinter steckt und was für eine große finanzielle und wirtschaftliche Bedeutung dieses Preisgeld dann auch für die meisten Kolleginnen und Kollegen hat.
Jetzt soll der Deutsche Buchhandlungspreis, letzte Frage, am kommenden Donnerstag bei der Leipziger Buchmesse verliehen werden. Was wünschen Sie sich? Was sollte da passieren bei der Preisverleihung, auch im Blick auf Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man ein starkes Signal sendet und einfach auch ja dem Kulturstaatsminister klar macht, dass das an dieser Stelle wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist eine Grenze überschritten worden an dieser Stelle. Mhm. Ja, es ist ein Eingriff in unsere Kulturfreiheit, in unsere Sortimentsfreiheit an dieser Stelle. Man darf an dieser Stelle einfach sagen, dass das Signal, was vom Buchhandel an diesem Tag ausgehen wird, wird ein starkes sein. Und ich erwarte einfach, und ich weiß auch, dass es so kommen wird, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dort vor Ort sein werden, ein wirklich massives Signal senden werden.
Ich nehme an, da wollen Sie jetzt nichts Genaueres sagen.
Nein. Okay, nein, gut. Es wird was geben, aber das weiß ich wohl, aber ich weiß auch nicht genau was. Ich bin auch sehr neugierig darauf.
Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich nehme den Buchhandlungspreis nicht an. Das hat Dennis Hasemann entschieden, der Inhaber von Schmitz, die Buchhandlung in Essen. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Alles Gute. Dankeschön.